Kopfsalat und Butterbrot. Ihr hört den Podcast von Akzente aus Voitsberg. Mein Name ist Monika Kräftner und in unserem Beitrag heute geht es um die Ernährung. Über Jahrtausende war Essen vor allem eines: Mittel zum Überleben. Heute, zumindest in unseren Breiten, ist Ernährung Lebensstil und manchmal sogar Statement. Was ist gesund? Was macht schlank, fit, ist umweltfreundlich oder macht ethisch Sinn? Low Carb, Intervallfasten, Zucker verteufelt, Fett umstritten, Gluten- und Milchprodukte in der Kritik. Wer soll da noch durchblicken? Genau darüber sprechen wir heute mit Katrin Sattler. Sie ist Diätologin und Ernährungsexpertin. Herzlich willkommen bei Kopfsalat und Butterbrot.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Fangen wir am besten damit an, wer kommt zu Ihnen in die Praxis und mit welchen Problemen?
Viele Personen, die zu mir in die Praxis kommen, sind unzufrieden mit ihrer aktuellen Ernährung und möchten sich gesünder ernähren. Oftmals in einem vielleicht hektischen Alltag tun sie sich schwer, alles unter einem Hut zu bekommen. Und bei mir bekommen sie Tipps und Tricks, wie sie wichtige Ernährungsempfehlungen praktisch orientiert in ihren Alltag integrieren können. Außerdem habe ich viele Personen, die mit Heißhunger zu kämpfen haben und vielleicht von der einen Diät in die nächste schlittern und die möchten sich dann vielleicht einfach einen langfristigen, gesundheitlichen, positiven Lebensstil aufbauen und diese Personen kommen auch zu mir. Und als Diätologin darf ich ja auch mit Erkrankungen arbeiten. Das heißt, es kommen auch Personengruppen zu mir mit Unverträglichkeiten oder Verdauungsproblemen. Ein Schwerpunkt von mir ist beispielsweise auch die Ernährungstherapie bei Osteoporose oder auch Stoffwechselerkrankungen wie zum Beispiel ein beginnender Diabetes oder erhöhte Cholesterinwerte oder auch bei Fettleber. Und da kann man wirklich ganz, ganz viel noch mit dem Lebensstil tun.
Bei uns geht es eben heute um Mythen und Halbwahrheiten. Warum gibt es überhaupt so viele Mythen in der Ernährung?
Ja, weil wir alle essen, jeder hat etwas dazu zu sagen und jeder hat eine eigene Meinung. Und das ist natürlich sehr wichtig und richtig, aber kann natürlich dann auch zu Falschaussagen führen, beziehungsweise nur weil einer Person jetzt was gut tut, heißt das ja nicht, dass das für alle Personengruppen zutreffend ist. Und wir sehnen uns generell nach einfachen, leichten Lösungen, nach Schwarz-Weiß-Denken und da kommen uns Ernährungsmythen halt sehr entgegen.
Gibt's Mythen, die besonders hartnäckig sind und die Ihnen immer wieder begegnen und die Sie immer wieder hören?
Oh ja, auf alle Fälle. Zum Beispiel derzeit sind Kohlenhydrate recht verteufelt. Das heißt, Kohlenhydrate machen dick, höre ich immer wieder. Oder aber auch, dass Gluten Entzündungen im Körper schürt. Oder aber auch, dass Milchprodukte verschleimend wirken.
Wie kommt es dazu, dass solche Halbwahrheiten eigentlich entstehen? Spielen da auch die sozialen Medien eine wichtige Rolle? Ist zu viel Information vorhanden? Ist die falsche Information vorhanden? Hört man auf die falschen Menschen?
Auf alle Fälle. Es ist ja positiv, wenn sich viele Menschen mit dem Thema Ernährung beschäftigen und das freut mich auch sehr. Aber natürlich, wenn man sehr viele Informationen hat, tut man sich teilweise eben auch schwer, die Informationsflut zu verarbeiten. Und da kann es natürlich auch sein, dass wissenschaftliche Erkenntnisse mit eigenen Meinungen dann auch vermischt werden. Und das Thema mit den Mythen ist eben, das haltet sich oft sehr hartnäckig, weil vielleicht teilweise Wahrheiten daran richtig sind, aber diese dann eben mit anderen Themen vermischt werden. Und dann ist eben eine einfache Aussage, Kohlenhydrate machen dick, aber eigentlich müsste man sich das Ganze ein bisschen differenzierter ansehen.
Welche dieser Halbwahrheiten und Mythen schätzen Sie als besonders gefährlich ein?
Ich sehe die Problematik vor allem da, wenn es um Grundnahrungsmittel geht. Wenn man jetzt Nahrungsmittel, die man bisher immer gegessen hat, plötzlich aus seinem Ernährungsplan streicht oder streichen muss aus Unsicherheit, das kann schwerwiegende Folgen haben. Einerseits kann es sein, dass man dann langfristig auch Nährstoffmängel entwickelt oder auch bis hin zu Essstörungen kann sich das Ganze dann entwickeln. Ein gutes Beispiel sind hier auch die Milch und Milchprodukte. Ich erlebe immer mehr in meiner Praxis, dass eben diese Milchprodukte weggelassen werden und dann durch Alternativen ersetzt werden, wie beispielsweise Pflanzendrinks aus Hafer- oder Mandeldrink und veganem Käse. Und diese Produkte sind aber leider nicht wirklich ein guter Ersatz, weil sie weder ausreichend Kalzium noch ausreichend Eiweiß liefern. Influencerinnen und Influencer ist, glaube ich, die Auswirkung nicht bewusst von ihren Aussagen. Denn wir wissen, in Österreich leidet jede dritte Frau im Durchschnitt einen osteoporotischen Knochenbruch im Laufe ihres Lebens. Und wenn sie dann frühzeitig auch mit Milch- und Milchprodukten dann halt sparen und diese weglassen, ist halt die Wahrscheinlichkeit noch einmal viel, viel höher, in einen Nährstoffmangel zu rutschen.
Unsere Grundnahrungsmittel, wie zum Beispiel auch die Milch, das hat ja bei uns alles einen kulturellen Hintergrund. Das sind ja eigentlich Lebensmittel, mit denen wir in unserer Region, in unseren Breiten aufgewachsen sind und die wir eigentlich gewohnt sind, oder?
Genau. Und wenn ich jetzt was immer gegessen habe und plötzlich ist es verboten aus diesen oder anderen Gründen, dann wirft es halt Unsicherheiten auf. Und wenn dann eben diese Unsicherheit da ist, werden Lebensmittelgruppen auch weggelassen. Das Gleiche ist ja auch bei den glutenhaltigen, also beim täglichen Brot, wenn man es so möchte. Und wenn ich das aber durch ungünstigere Alternativen ersetze oder gar nicht ersetze, dann kann das halt langfristig gesehen eher negativ sich auf meine Gesundheit auswirken.
Immer mehr Menschen verzichten eben freiwillig auf bestimmte Lebensmittel. Wir haben es eh vorher schon erwähnt, wie Gluten oder Laktose, aber oft eben ohne den medizinischen Grund. Was sagen Sie dazu?
Naja, grundsätzlich verstehe ich schon, dass wenn man Beschwerden hat, dann versucht man natürlich so einiges. Und es kann durchaus Sinn machen, vielleicht einmal auch ein Ernährungsprotokoll zu führen und zu schauen, könnte es vielleicht die Laktose sein als Beispiel. Nichtsdestotrotz wäre es trotzdem sinnvoll, das gemeinsam mit einer Ernährungsfachkraft durchzuführen und auch medizinisch abklären zu lassen, weil es ja auch schade wäre, wenn man sehr viele Lebensmittel dann aus seinem Repertoire streicht, obwohl man es eigentlich sehr wohl vertragen würde und andere Themen da im Hintergrund stehen. Und gemeinsam mit Ernährungsfachkräften und eben Ärztinnen und Ärzten gäbe es die beste Möglichkeit, um Unverträglichkeiten zum Beispiel auch abklären zu lassen.
Sehr populär sind Konzepte wie Intervallfasten oder Low Carb. Intervallfasten ist ja in aller Munde, weil es eben auch eine Gewichtsabnahme verspricht, ebenso mit Low Carb. Wie schaut da tatsächlich der Hintergrund, der wissenschaftliche, aus?
Ja, grundsätzlich können diese Konzepte auf alle Fälle funktionieren. Aber auch hier ist wieder ganz wichtig zu erwähnen, dass es wieder um die langfristige Umsetzbarkeit geht. Das heißt, ich würde nicht empfehlen, dass das jede Person macht, sondern man muss sich überlegen, passt diese Ernährungsintervention in mein Lebenskonzept? Wenn es gut passt, dann kann es natürlich auch möglich und umsetzbar sein. Aber wenn es jetzt nicht in den Alltag passt, beispielsweise wenn man die Hauptmahlzeit abends einnimmt und das ist vielleicht die einzige Mahlzeit mit der Familie gemeinsam, dann wäre es doch sehr schade, wenn man dann abends das Intervallfasten macht. Und genauso ist es auch bei der Low-Carb-Ernährung. Es macht natürlich durchaus Sinn, Kohlenhydrate einzuschränken. Aber das ist auch immer wieder eine sehr individuelle Frage und da muss man sich überlegen, ob das zur Persönlichkeit passt, ob das zum Lebensstil, zum Alltag passt und ob das wirklich langfristig umsetzbar ist.
Da geht es ja sehr viel um Gewohnheiten, weil nur wenn etwas zur Gewohnheit werden kann, dann wird es auch auf Dauer von Erfolg gekrönt sein. Und ich glaube, Ernährung selber hat ja auch sehr viel mit sozialen Aspekten zu tun und auch mit dem Wohlfühlen, so wie Sie sagen, das Essen mit der Familie oder einfach auch, wenn man jetzt allein isst und das Essen zelebriert, dann hat das einen ganz einen anderen Wert, als wenn ich mich nur strikt an einen Plan halte und eben verzweifelt versuche, mit dem Erfolg zu haben, oder?
Genau so ist es. Also Essen ist ja viel mehr als nur Nahrungsaufnahme und Ernährungskontrolle oder Körperkontrolle, sondern Essen darf auch gut schmecken, Essen darf genussvoll sein, Essen darf mit Emotionen verbunden sein. Essen ist kulturell, gesellschaftlich und das darf alles Platz haben in einer gesunden, ausgewogenen Ernährung.
Ich habe den Eindruck gewonnen durch die vielen Regeln, die sich Menschen teilweise ja selbst auferlegen. empfinden viele Ernährung inzwischen als stressig. Und bei all den Regeln, nach denen sie versuchen zu leben, ist ihnen einfach die ganze Gelassenheit und der Genuss abhanden gekommen.
Ich rate ganz gerne einmal dazu, durchzuatmen und die Ernährung als das zu sehen, was sie ist. Und zwar eine Lebensweise, damit man Energie zuführen kann und eine gesellschaftliche Komponente. Aber man darf, glaube ich, der Ernährung und dem Essen auch keinen zu großen Stellenwert geben, weil das natürlich auch dann in eine negative Richtung abdriften kann. Also wir haben auch beispielsweise Erkrankungen, die sich zu viel mit Essen und Ernährung beschäftigen und das ist dann in Wirklichkeit auch nicht gesund. Das heißt, ein guter Hausverstand, einfach auf seinen Körper zu hören, wieder zurückgehen zu seinen Urbedürfnissen, vielleicht auf Hunger und Sättigung zu achten, das sind schon ganz, ganz wichtige Botschaften, um einen gelassenen und sorgenfreien Umgang mit dem Essen zu bekommen.
Ich nehme die Gelassenheit als Stichwort für einen thematischen Schwenk. Einen gelassenen Umgang haben wir in Österreich auch mit dem berühmten Glas Rotwein, von dem gerne behauptet wird, dass es täglich konsumiert die Gesundheit fördert. Aber wie ist es tatsächlich?
Eine sehr gute Frage. In Österreich trinkt man sonst auch gerne Bier am Abend, gell?
Ja.
Also das ist tatsächlich ein Mythos, der sich sehr lange hält und von vielen Experten immer wieder genannt wurde. Man hat früher geglaubt, dass es da um diesen sekundären Pflanzenstoff geht, der eben positive Wirkungen auf die Herzgesundheit hat. Und das Ganze hat man in Beobachtungsstudien angesehen oder gesehen, dass einfach Personen, die täglich ein Glas Rotwein trinken, eine höhere Lebenserwartung haben beispielsweise. Allerdings ist es jetzt mittlerweile widerlegt. Es hat da eine große Meta-Analyse gegeben. Also das heißt, es wurden sehr viele verschiedene Studien miteinander verglichen. Und da ist man draufgekommen, dass die Beobachtungen von damals leider sehr fehlerhaft waren, weil beispielsweise Personengruppen in die abstinente Gruppe hinzugezogen wurden, die beispielsweise Ex-Alkoholiker waren, also trockene Alkoholiker oder generell Personen mit chronischen Erkrankungen. Und diese Personen haben dann natürlich den Schnitt von der nicht trinkenden Referenzgruppe nach unten gezogen. Und deswegen war dann das Ergebnis eigentlich verfälscht. Man hat dann in weiterer Folge diese kritischen Personengruppen herausgenommen und gesehen, dass es eigentlich keine sichere Alkoholmenge gibt.
Hin und wieder das Glas Rotwein ist in Ordnung, es als Medizin zu verwenden, das geht dann offensichtlich komplett am Thema vorbei.
So ist es genau. Also das Genussachterl, wenn es jemand möchte, ist einfach im Rahmen einer ausgewogenen Ernährung Genuss, wie gesagt. Aber einen gesundheitlichen Nutzen sehen wir derzeit nicht darin.
Wie sehr beeinflussen uns eigentlich die sozialen Medien bei unserer Ernährung, besonders wenn es jetzt um das Thema Übergewicht zum Beispiel geht oder auch Untergewicht?
Also dadurch, dass soziale Medien immer mehr wachsen, haben wir auch das Thema, dass wir uns immer mehr miteinander vergleichen. Wir vergleichen unsere Körper miteinander, auch Medien, Werbung wird genutzt, um ein gewisses Körperbild zu repräsentieren. Wir haben da einen Millionenmarkt oder einen Milliardenmarkt sogar dahinter mit Abnehmprodukten, mit Diäten, mit verschiedensten Nahrungsergänzungsmitteln, die auf Gewichtsreduktion abzielen. Grundsätzlich geht es ja darum, dass man gesund ist und wir schauen nicht alle gleich aus und dadurch, dass wir uns durch diese sozialen Medien allerdings immer mehr vergleichen, teilweise auch mit Personen, die es in der Realität gar nicht gibt, ist es halt ganz, ganz schlimm und macht es ganz viel mit dem Selbstwert, vor allem von jungen Menschen. Und das Thema ist, dass es bei dem Gewicht oder bei dem Äußeren oft nicht um Gesundheit geht, sondern ganz oft nur um äußere Normen.
Das kann dann in letzter Konsequenz ja auch zu Essstörungen führen, oder?
Essstörungen sind auf alle Fälle im Vormarsch. Wir haben hier eine alarmierende Zahl, vor allem an jungen Mädchen sind da vor allem betroffen, aber auch junge Burschen, vor allem in der Schule, die eben eine Essstörung haben oder in eine Essstörung schlittern. Und da haben wir auf alle Fälle noch sehr viel zu tun, da Gegenarbeit zu leisten, ein gutes Körperbild zu vermitteln.
Also es gibt dann so etwas auch wie ein Wohlfühlgewicht.
Ja, man kann es nennen, wie man möchte, sage ich jetzt einmal. Was ganz wichtig ist, es muss nicht jeder Mensch gleich aussehen. Und das darf man sich gerne auch mitnehmen für sich selbst. Jeder Mensch hat eine andere Ausgangssituation. Jeder Mensch hat eine andere Körperzusammensetzung. Und es geht nicht darum, so auszusehen wie die Freundin oder die Nachbarin oder wie man selbst vielleicht vor 10 Jahren, sondern es geht immer darum, ob man sich wohlfühlt in seinem Körper und ob das ein gesundes Körperbild ist. Und dabei möchte ich noch einmal kurz erwähnen, dass beispielsweise rasche Gewichtszu- und Abnahmen, also dieses klassische Weight Cycling, viel, viel gesundheitsschädlicher ist als generell etwas mehr Übergewicht.
Wie sieht es mit dem Body Mass Index aus, der noch immer propagiert wird als Maßstab dafür, ob wir mit unserem Gewicht richtig liegen oder eben drüber oder drunter?
Also der Body Mass Index wurde ursprünglich von Versicherungen tatsächlich entwickelt und ist in der Medizin aufgenommen worden, weil es ein einfaches Tool ist, um ganz grob die Körperzusammensetzung zu diagnostizieren. Allerdings gebe ich Ihnen recht, und das ist auch mittlerweile schon von Fachgesellschaften bestätigt worden, dass der Body Mass Index alleine keine Aussagekraft hat über tatsächlich die Körperzusammensetzung. Der Body Mass Index rechnet, also Kilogramm dividiert durch Meter zum Quadrat. Das heißt, ich sehe nicht, wie viel Muskeln hat die Person, wie viel Wasseranteil, wie viel Knochenmasse und wie viel Fettmasse. Und deswegen ist der BMI jetzt erweitert worden mit anderen Parametern, wie beispielsweise der Bauchumfang, um das Ganze genauer differenzieren zu können.
Gibt's überhaupt die eine gesunde Ernährung?
Nein, und das ist ja das Schöne daran. Also Ernährung darf individuell sein. Es hat jeder Haushalt andere Ernährungsgewohnheiten und das ist auch gut so. Und deshalb mache ich in der Ernährungsberatung beispielsweise auch keinen Ernährungsplan, den ich standardmäßig ausgebe, sondern wir schauen uns wirklich das individuelle Setting an. Man ist gut beraten, wenn man versucht, ein bisschen mit der Saison zu arbeiten und der Regionalität und versucht eben möglichst naturbelassen zu leben, dann hat man schon sehr viel erreicht. Aber grundsätzlich darf man auch sehr individuell sein in der gesunden, ausgewogenen Ernährung.
Da spielen auch noch andere Faktoren hinein, wie zum Beispiel mein Tagesablauf, wie viel Zeit ich habe, um selber zu kochen, wie meine Fähigkeiten beim Kochen überhaupt ausschauen. Und auch meine Vorlieben, was bestimmte Lebensmittel anbelangt.
Genau, auf alle Fälle. Das hat alles Platz und das darf auch und muss auch Platz haben, weil nur so ist die Ernährung dann auch praxistauglich.
Die Menschen sind sich ja auch viel zu wenig bewusst, dass Ernährungsumstellungen ja auch einfach ihre Zeit brauchen und schnelle Erfolge, die wir uns vielleicht alle wünschen würden, die gibt es halt leider nicht.
Also ich sage immer ganz gern, alles, was zeitlich begrenzt ist, wie beispielsweise eine Crash-Diät, kann langfristig nicht zielführend wirken, sondern es geht immer darum, dass man langfristig seinen Lebensstil umstellt und das dauert natürlich seine Zeit.
Wenn ich mich jetzt über Ernährung genauer informieren möchte, woran erkenne ich seriöse Informationen und wo sollte ich eben unbedingt skeptisch sein?
Grundsätzlich würde ich mich an den Fachgesellschaften oder an offiziellen Stellen orientieren. Also es gibt mittlerweile auch schon auf Social Media beispielsweise die Gesundheitsfonds Steiermark, die sehr viele verschiedene Ernährungsinformationen weitergeben. Und da habe ich natürlich die gesicherte Quelle. Dann wäre es natürlich auch super, wenn man sich beispielsweise jetzt bei Social-Media-Profilen an tatsächlich Ernährungsfachkräfte hängt, das heißt eben Diätologinnen oder Diätologen oder aber auch Ernährungswissenschaftler, Ernährungswissenschaftlerinnen und Ärztinnen und Ärzte. Generell für kritische Auseinandersetzungen oder wie kann ich jetzt erkennen, dass eine Information unseriös ist beispielsweise, da habe ich auch noch einen guten Tipp. Und zwar, ich sage immer ganz gern, wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es höchstwahrscheinlich nicht wahr. Und wenn vor allem viel eigene Meinung drinnen ist in den Statements. Wenn zum Beispiel mit Produkten beworben wird, mit speziellen Produktangaben, mit Affiliate-Links, mit Werbung, dann kann man schon einmal davon ausgehen, dass es hier nicht um seriöse Gesundheitsinformationen geht, sondern dass da eigentlich jemand etwas verkaufen möchte.
Wenn Sie unseren Hörerinnen nur einen einzigen Rat geben dürften für ihre Ernährung, welcher wäre das?
Höre auf deinen Körper.
Vielen Dank, das war ein perfektes Schlusswort.
Danke,
danke sehr.
Danke für die Einladung.
Das war unsere heutige Portion Kopfsalat und Butterbrot. Diese Folge ist Teil der Reihe Wissenschaft auf den Boden gebracht, finanziert vom Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung. Wenn ihr zum Thema Ernährung und Ernährungsmythen an weiteren Inhalten interessiert seid, schreibt uns unter office@akzente.or.at. Wenn ihr wissen wollt, was wir außer Podcast noch machen, besucht doch unsere Webseiten www.akzente.or.at und www.begegnungszentrum-volzberg.at.